Hallo und willkommen zurück bei Vorgedacht. Ich habe euch in der letzten Folge die Lehre des Demokrit mehr oder weniger stichpunktartig vorgestellt. Und die Lehre von Demokrit, die lässt sich mit Diogenes Laertius wie folgt zusammenfassen. Das heißt, er tut das und sagt, Urgründe des Alls sind die Atome und das Leere. Alles andere ist nur schwankende Meinung. Ich finde das eine sehr schöne Verkürzung. Es ist sehr Diogenes Laertius-like. Und es hat den Vorteil, dass ich mir jetzt keine Gedanken machen muss, wie ich diese dritte und letzte Episode zu Demokrit überschreibe. Ich nehme einfach den Vorschlag von Diogenes Laertius auf und beschäftige mich in dieser letzten Folge mit den schwankenden Meinungen. Zunächst mit der Seele. Ich hatte es gesagt, Demokrit ist Materialist und entsprechend stellt er sich auch die Seele als etwas Stoffliches vor. Na klar, die Seele besteht selbstverständlich aus einem ganz besonderen Stoff, denn die Atome, aus denen die Seele zusammengesetzt ist, diese Atome sind fein, glatt und rund. Und diese Atome der Seele sehen im Prinzip so aus wie die Atome des Feuers. Yeah, Heraklit is back sozusagen. Also ne, er sagt, das ist halt ein besonderer Stoff, aus dem die Seele besteht. Die Atome selbst, also die Atome der Seele, sind im gesamten Körper verteilt, so die Vorstellung. Es gibt tatsächlich auch Übersetzungen, in denen es dann heißt, das Feuer ist im gesamten Körper verteilt. Aber es gibt sozusagen gewisse Ballungen dieser Seelenatome. Das ist aber nicht ganz klar. Auch da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Es wird gesagt, okay, diese Seelenatome sind entweder geballt im Kopfbereich oder andere sagen, sie sind geballt im Brustbereich. Wie kommt die Seele da jetzt hin, beziehungsweise wie kommen die Atome dahin? Naja, die werden über das Atmen eingesogen, also über das Einatmen natürlich. Und sie werden allerdings jetzt nicht durch das Ausatmen wieder ausgepustet, das wäre schlecht, sondern die Bewegung des Ein- und Ausatmens sorgt dafür, dass die Seelenatome im Körper bleiben. Ja, also diese ständige Wiederholung. Wie das jetzt aussieht mit der Seele, wenn Menschen nicht mehr atmen, auch das ist irgendwie schwer zu fassen bei Demokrit. Bei Vorländer heißt es in der Geschichte der Philosophie zu Demokrit ganz lapidar, von der Unsterblichkeit der Seele weiß Demokrit nichts. Ich würde es einfach mal jetzt bei diesem Statement dann auch belassen. Für Demokrit ist tatsächlich nicht nur die Seele etwas Stoffliches, sondern auch das Denken und das Wahrnehmen. Ja, auch das sind ja Dinge, die Philosophen sich gerne angucken, die unglaublich spannend sind. Und der sagt jetzt, dass Denken und Wahrnehmen physikalische Vorgänge sind. In der Wahrnehmung gibt es zwei Arten. Also es gibt zwei Arten, Dinge wahrzunehmen, Objekte wahrzunehmen. Und zwar gibt es die Wahrnehmung der Sinne und es gibt die Wahrnehmung des Verstandes. Die Wahrnehmung des Verstandes, das ist ein bisschen unkomplizierter, denn die ist ganz alleine von den wahrgenommenen Dingen selbst abhängig. Ja, also da passiert zwischendurch nichts mehr. Es ist quasi, wenn man das so möchte, ungefiltert. Die Wahrnehmung der Sinne hängen jetzt aber eben nicht nur von den wahrgenommenen Dingen ab, sondern sie hängen selbstverständlich auch von unseren Sinnen selbst ab. Ja, so kann es dann natürlich auch zur Täuschung kommen bei dieser Sinneswahrnehmung. Dazu kommt, dass Demokrit sagt, man muss so ein bisschen aufpassen, welche Eigenschaften man Objekten so zuschreibt. Das ist nicht immer so, dass das tatsächlich auch Eigenschaften dieser Objekte sind. Zum Beispiel Dinge wie Farben oder Geschmack oder Wärme, da sagt Demokrit ganz klar, dafür sind nicht die Objekte verantwortlich, sondern das sind Eigenschaften, für die unsere Sinne verantwortlich sind, also die über unsere Sinne dazukommen zu diesen Objekten. Andere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Dichte oder das Gewicht oder die Härte von Objekten, das sind Eigenschaften, die in diesen Objekten selbst angelegt sind. Also er sagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und das Ganze tatsächlich unterscheiden, auch über diese beiden Wahrnehmungsformen. Wie funktioniert es jetzt mit der Wahrnehmung? Ich habe ja gesagt, das ist ein physikalischer Vorgang. Ich versuche das jetzt mal irgendwie möglichst bildhaft zu beschreiben. Es geht hier im Prinzip wieder darum, um Bewegung und dass Atome sich bewegen. Und zwar ist die Vorstellung, dass Objekte um sich herum nochmal ja, etwas haben, was wir tatsächlich nicht sehen können, was aber auch nicht unbedingt mehr zu diesem Objekt gehört. Vielleicht könnte man sich das als Aura vorstellen. Der Begriff, den man liest, ist tatsächlich Ausströmungen, ja, also irgendwas, was so aus diesen Objekten rauskommt. Manchmal vielleicht könnte man auch sagen, so kleine Abziehbildchen, vielleicht kann man sich das auch so vorstellen. Und diese Ausströmung, die stoßen jetzt die Luft an, also die Atome sozusagen, die zwischen dem Objekt selbst liegen und uns oder unseren Sinn. Und das Ganze funktioniert wie so eine Art Kettenreaktion. Ja, also da knallen so die Atome jeweils aneinander und setzen sich jeweils gegenseitig in Bewegung. Und irgendwann kommen sie dann auch zu den Sinnenatomen bei uns an und setzen dann unsere Atome der Sinne in Bewegung. Und diese Bewegung macht sozusagen die Sinneswahrnehmung aus. Die Sinnesatome stoßen dann wiederum oder können dann wiederum die Atome des Denkens anstoßen, setzen dann die Atome des Denkens in Bewegung. Und wir nehmen nicht nur wahr, sondern verarbeiten das Ganze auch. Das ist sozusagen die Vorstellung, die dahinter steht. Daraus ergibt sich, dass Erkenntnis oder Wahrnehmung tatsächlich immer subjektiv ist. Bei Demokrit hört sich das dann so an. Es zeigt also auch dieses Argument, dass wir von nichts etwas wirklich wissen, sondern die Meinung eines jeden beruht auf dem Zustrom der Wahrnehmungsbilder. Wir können jetzt auch noch ergänzen und sind damit nicht weit von Demokrit weg, dass natürlich die Meinung eines jeden auch darauf beruht, wie dieser Zustrom der Wahrnehmungsbilder dann selbst auch bearbeitet werden kann. Demokrit beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Wahrnehmen und mit dem Denken, sondern er hat durchaus auch Ideen, wie Menschen gut leben können, vielleicht auch gut miteinander leben können. Also es geht jetzt um Ethik, um die Ethik des Demokrit. Demokrit hat eine Schrift verfasst mit dem Titel Über die Wohlgemutetheit. Das ist tatsächlich auch der Begriff, den man ganz oft noch liest. Das ist so ein bisschen antiquiert, also diese Übersetzung. Man könnte wohl auch sagen, die Schrift heißt Über die Harmonie oder Über das Gleichgewicht oder Über die Heiterkeit. Ja, also das sind sozusagen Begriffe, die das auch sehr wohl mit abdecken würden. Demokrit geht von zwei Prinzipien aus, die das Zusammenleben der Menschen bestimmen, und zwar sind diese beiden Prinzipien Lust und Unlust. Und es geht jetzt für Demokrit aber nicht darum, also dass so das Ziel des Lebens sein sollte, eine möglichst große sinnliche Lust zu erreichen, sondern vielmehr ist das Ziel eben diese Harmonie, dieses Gleichgewicht oder eben die Heiterkeit. Man könnte auch dazu sagen, die Unerschütterlichkeit. Und dieses Ziel, das erreicht der Mensch, indem er sowohl die Unruhe von sich fernhält, als auch natürlich heftigen Gemütsregungen möglichst aus dem Weg geht oder sich diesen Gemütsregungen nicht hingibt. Es geht also natürlich um das rechte Maß. Ja, es geht darum, das Maß zu finden, nicht im Übermaß zu leben, aber eben auch nicht im Untermaß. Ne? Das sind so diese beiden Pole, die Demokrit aufmacht. Das Gegenprinzip ist entsprechend die Maßlosigkeit, und Demokrit äußert sich da sehr, sehr klar. Er sagt, dass Maßlosigkeit etwas Knabenhaftes ist zum Beispiel, und das Maßhalten ist dann das des gesitteten Mannes, die Lebensart, und das Ziel ist natürlich wirklich dieses Maßhalten. Es gibt ziemlich viele Fragmente von Demokrit, ein paar zum Thema Maß und Maßhalten. Er sagt, schön im Allem ist das Gleichmaß, Übermaß aber und Mangel gefallen mir nicht. Oder er sagt, auch wenn einer das richtige Maß überschreitet, so wird leicht die höchste Lust zur höchsten Unlust. Ja, also hier ist auch tatsächlich nochmal so eine Warnung mit drin, dass man doch möglichst sich davon fernhalten sollte. Demokrit hat dazu auch ganz praktische Anwendungsfälle parat, zum Beispiel zum Thema Gesundheit. Das fand ich ganz witzig. Er sagt, da flehen die Menschen die Götter an um Gesundheit und wissen nicht, dass sie die Macht darüber selbst besitzen. Durch ihre Unmäßigkeit arbeiten sie ihr entgegen und werden so selber durch ihre Begierden zu Verrätern an ihrer Gesundheit. Also, nichts ist mit Hedonismus. Es geht also nicht um sinnliche Lust, ganz egal auf welcher Ebene. Dazu kommt auch noch, dass Demokrit der Meinung ist, es ist generell schwierig, wenn man sowas wie Lust auf sterbliche Dinge im weitesten Sinne richtet. Viel lieber sollen sich doch die Menschen mit dem Edlen und mit dem Schönen beschäftigen. Das können sie dann gerne auch lustvoll tun, aber eben nicht übermäßig. Und die große Gefahr ist, oder die große Gefahr, die Demokrit sieht, ist, dass Menschen der Torheit erliegen können. Damit hängt eng zusammen, dass Demokrit alles ablehnt, was irgendwie mit Geschlechtlichkeit zu tun hat, weil er sagt, okay, gerade in diesem Gebiet ist es so, dass dann die Lust über das Bewusstsein dominieren kann und das ist ja genau das, was man nicht haben möchte. Die Konsequenz für Demokrit ist, er setzt eher auf das Prinzip Freundschaft und Demokrit ist da tatsächlich gar keine Ausnahme, aber er hält tatsächlich sehr wenig von Frauen. Auch dazu gibt es einige Fragmente. Ich habe einfach nur mal zwei rausgesucht, vielleicht damit ihr ungefähr so einen Eindruck bekommt. Er sagt zum einen, das Weib soll sich nicht im Reden üben, denn das wäre arg. Und er sagt auch, ein Weib ist viel mehr als der Mann darauf erpicht, Bosheit auszuhecken. Ne? Also Vorsicht vor den Frauen. Und wer hätte das jetzt vermutet? Demokrit wollte auch keine Kinder. Auch das kann er natürlich begründen. Er sagt, Kinder aufzuziehen ist eine unsichere Sache. Geht es gut? Dann hat man davon ein Leben voll Kampf und Sorge gehabt. Geht es schlecht? Ist der Kummer bitterer als jeder andere. Was jetzt ganz spannend ist, also ein sittliches oder ethisches Leben im Sinne von Demokrit, hängt für ihn tatsächlich nicht von äußeren Umständen ab und er wehrt sich sehr, sehr stark dagegen, dass das irgendwas mit Zufall zu tun haben könnte. Gerade mit dem Zufall setzt er sich so ein bisschen mehr auseinander. Er sagt, ja, das ist so ein Ding. Die Menschen haben den Zufall ja zu so einer Art Idol gemacht, zu so einer Art großer Kraft, was aber einzig ihrer Ratlosigkeit geschuldet ist, weil sie können damit irgendwie nicht umgehen, beziehungsweise verhalten sich vielleicht auch nicht so, wie ihm das vorschwebt und versuchen dann aber ihr ja unpassendes Verhalten zu beschönigen, indem man dann sozusagen sagt, ja gut, was soll ich jetzt machen? Es, ne, der Zufall, das Schicksal hat mich da irgendwie in eine gewisse Richtung gedrängt. Demokrit versucht sogar, das zu erklären, also dieses Idealisieren oder dieses den Zufall als herrschendes Prinzip tatsächlich einzurichten. Denn er sagt, na ja, das ist ja schon auch irgendwie nachvollziehbar, denn der Zufall kann ja durchaus freigebig sein und kann einem Gewinne bescheren. Zum anderen ist es aber auch so, dass der Zufall einfach unzuverlässig ist. Und damit sehen wir schon, dass das irgendwie alles nicht so richtig sein kann, denn die Natur an sich, die ist beständig und entsprechend sind es eigentlich auch die Prinzipien, nach denen wir uns richten sollen. Und damit fällt der Zufall tatsächlich einfach schon mal hinten raus. Und dazu kommt dann auch noch, dass Demokrit sagt, das meiste im Leben vermag ein vernünftiger Scharfblick ins Gerade zu richten. Ja, also man muss sich nicht solchen äußerlichen Bedingungen ausliefern, sondern einfach mal ein bisschen überlegen, ein bisschen Maß halten und dann wird das schon so. Könnte man das vielleicht verkürzt sagen. Ganz spannend finde ich, dass Demokrit das durchaus erweitert und sich auch Gedanken dazu macht, wie sich Menschen entwickelt haben, beziehungsweise Kultur entwickelt hat. Er sagt, dass das Leben an sich irgendwann mal aus dem Urschlamm entwickelt hat und dass die Menschen am Anfang in so einem sehr schutzlosen Zustand gelebt haben. Also sie hatten halt keine Kleidung, keine Nahrung, keine Behausung, kein Nichts. Es gibt Zitate, wo es dann heißt, ja, am Anfang haben die Menschen auch ihre Seele einfach so ausgeatmet und wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Also die mussten das irgendwie erst lernen. Sie mussten dieses Überleben und am Leben bleiben erst lernen. Und um das irgendwie hinzubekommen, haben sie sich notwendigerweise zusammengeschlossen. Ja, also sie haben irgendwie gemerkt, alleine ist es schwieriger. Und erst über diesen Zusammenschluss konnten sie dann bestimmte Lebensformen entwickeln. Das ging los, dass sie halt zum Beispiel in der Natur gesehen haben, dass es hohle Bäume gab oder Höhlen oder irgendwelche Felsspalten. Und die Menschen haben aus der Natur heraus dann ihre Kultur entwickelt, ihre Künste entwickelt. Ne? Also haben zum Beispiel dann aus dieser Gegebenheit von Höhlen eine Vorstellung davon entwickelt, was es heißen könnte, eine Behausung zu haben. Und sie haben aber zum Beispiel auch sich die Künste der Tiere angenommen. Zum Beispiel haben sie das Spinnen bei den Spinnen sich abgeschaut und von den Schwalben haben sie den Hausbau gelernt und von den Vögeln ganz allgemein das Singen. Also das ist da sehr poetisch, wie Demokrit sich das vorstellt. Das Spannende hier ist tatsächlich diese Vorstellung, dass auch die Entwicklung von Kultur, von Kulturtechniken für Demokrit etwas ist, was nicht irgendwie vom Himmel fällt oder von Göttern kommt oder was auch immer, sondern dass er auch hier natürliche Ursachen sieht oder natürliche Zusammenhänge versucht herzustellen oder zu denken versucht. Okay, das soll es zu Demokrit gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Rückmeldung, fürs Flattern, für Buchgeschenke, was auch immer ihr gerade so macht. Hab vielen, vielen lieben Dank. Und ich freue mich nach wie vor auf die nächste Folge. Bis dann.